den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Die Berliner Gemäldegalerie ist im Besitz mehrerer Gemälde des niederländischen Malers Frans Hals. Und steht man dort etwa vor der Malle Babbe mit ihrer Eule auf der Schulter und dem Bierkrug in der Hand, so kommt man nicht auf den Gedanken, dass es noch nicht so lange her ist, dass diesem Maler keine so große Aufmerksamkeit zuteil wurde und so manches Werk, das unbeachtet in einem öffentlichen Gebäude hing, erst gesäubert, restauriert und in Museen der kunstinteressierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Max Osborn reiste für die Vossische vom 15. September 1922 durch die Niederlande. Was als eine atmosphärische Beschreibung des Landes beginnt, entpuppt sich als der gezielte Besuch des neuen Franz-Hals-Museums in Haarlem, bei dem er geduldig einen Türklopfer betätigen muss, damit ihm aufgemacht wird. Frank Riede schleicht sich für uns mit hinein.
Holländische Fahrt von Max Osborn. Vom Haag rollt das Auto nach Nordosten. Es ist eine Fahrt durch ein irdisches Paradies. Ringsum leuchtet alles in Helligkeit, Fruchtbarkeit, Schönheit und Gepflegtheit. Satte Wiesen von einem Grün, das das Auge trunken macht. Blumenfelder von jubelnder Buntheit und Herrlichkeit. Die Dahlien prangen herbstlich in allen Farben. Auf den Weiden grast das Vieh in einer Fülle, die man bei uns nicht mehr kennt. Unübersehbar ist die Zahl der Rinder. Kein Wunder, dass dies Land ein Revier der Milch, der Butter, des Käses und, oh Gott, der Schlagsahne ist. Alles strotzt in Saft. Dann wölbt es sich über uns. Die Wipfel der Bäume, welche die breite, backsteingepflasterte Straße säumen, umarmen sich in der Höhe. Und rechts und links schließt sich eine ununterbrochene Kette von Gärten und Parks aneinander, aus denen Villen und Landhäuser und Schlösser herübergrüßen. Keine Umzäunungen mit Gittern und Mauern, nur kleine Gräben trennen und verbinden die Einzelbezirke. Alles bietet sich offen und zutraulich dar. Die Baulichkeiten, bald nahe am Wege, bald aus der Tiefe über himmlische Rasenflächen winkend, von unbeschreiblicher Vornehmheit und Ruhe. Keine Kitsch-Architektur. Stille Fassaden mit großen Fenstern, hinter denen nur gehaltene, unaufgeregte Menschen wohnen können. Jetzt ein weiß-gelber Anstrich und dazu dunkelblau-grüne Läden. Dann ein behäbiges, hohes Ziegeldach. Dann eine verträumte Heimstätte, ganz in Efeu eingesponnen. Oft an der Einfahrt zu einem majestätischen Herrensitz ein entzückendes kleines Gärtner- oder Chauffeurhäuschen. Warum ist man eigentlich nicht Gärtner oder Chauffeur in Holland? Das alles fügt sich mit wunderbarer Harmonie zu einem Ganzen zusammen. Jedes Besitztum scheint dem anderen Freund nachbarlich die Hand zu reichen. Es waltet die aristokratische Demokratie, die in ganz Niederland regiert. Rechts tauchen nun die Türme von Leiden auf, links die Dünen von Katwijk und Noordwijk. Es geht über eine Brücke, ist es ein Kanal oder ein Flussarm, den wir passieren? Ach, es ist der Rhein, oder wenigstens das, was hier noch Rhein heißt, nachdem der stolze Strom sich lange vorher gleichsam aufgelöst hat. Wenig imposant, als traure er um seine frühere Größe, trägt er hier das bisschen Wasser, das man seinem Namen noch gelassen hat, der Nordsee zu, wo er mündet oder eigentlich mit Hilfe von Schleusen mühselig gemündet wird. Flussabwärts taucht die Kirche von Rheinsberg auf, wo Spinoza geboren ist. Und hier nicht weit von uns stand die Mühle am Rhein, wo Hollands strahlendster Maler geboren wurde. Dort ist auch die verfallene, grün überwachsene Turmruine, die wir aus einer Zeichnung Rembrandts kennen. Wieder naht ein Städtchen. Hier liegt ja alles so traulich beieinander. Es gibt keine Entfernungen, keine toten, leeren Flächen und Einöden zwischen den Menschensiedlungen. Eine innige Verbundenheit überspinnt das ganze Land. Haarlem ist es, einer der bezauberndsten Winkel dieses ganzen Erdteils. Hier muss Halt gemacht werden. Kurz vor dem Kriege erst wurde hier das neue Franz-Hals-Museum eingerichtet, das jetzt die früher im Rathaus bei der Grote Kirk untergebrachten Wunderwerke des fröhlichsten aller Maler beherbergt. Man sucht es und findet es kaum, denn mitten im ältesten Viertel der Stadt zwischen engen Gassen, die ganz gesäumt sind von kleinen Backsteinhäusern mit breiten hohen Giebeln aus dem 17. Jahrhundert und die Märchennamen Klein-Heiligland und Groot-Heiligland führen, steht der Bau. Es ist eine großartige Anlage vom Jahre 1608, ein einstiges Altleutehaus, das Leven de Quay erbaut hat, eine jener reichen Stiftungen, mit denen das Holland der Renaissance seinen Bürgersinn bekundete. Einen schöneren Platz für die Hälse hätte man nicht ausfindig machen können. Hierher gehört er, in diese Gegend, der breite, lachende, geniale und versoffene Kerl, der aus den Wurzeln des Volkstums emporwuchs. Vor dem Portal, an dem man nicht klingeln kann, sondern mit einem alten Türklopfer sich bemerkbar machen muss, bleibe ich einen Augenblick stehen. Wie? Was ist das? Mein Baedeker ist von 1913 und notiert, dass in dem nächstens zu eröffnenden Franz-Hals-Museum ein Eintrittsgeld von 25 Cent erhoben wird. Und hier steht angeschrieben, dass es jetzt 1922 ebenfalls 25 Cent kostet. Ist das möglich? Gibt es so etwas? Ist hier die Zeit des Ungewitters spurlos vorübergegangen? Der Berliner begreift es nicht. Niemand aber begreift die Kostbarkeit, die sich ausbreitet, wenn man den alten Torgang durchschritten hat. Man wandert zunächst durch eine ganze Flucht von Sälen, die mit edlem niederländischem Mittelgut gefüllt sind. Nicht dieser Inhalt fesselt vor allem, sondern die Schnitzereien der Decken, die Ledertapeten, die prächtigen Kamine und die Blicke in den viereckigen Hof, wo unter dem blauen Spätsommerhimmel die dunkle Glut tiefroter Blumenbeete flammt. Dann aber betritt man das Heiligtum. Die Säle, in denen die großen Dölen und Regentenstücke des Meisters wie Fürsten des Besuchers harren. Ein Rausch von Schwarz und Rot, von Grau und Blau und silbernen Tönen umfängt uns. Gesunde Menschen tafeln und drängen sich, Fahnen flattern oder bürgerliche Ehrbarkeit sieht selbstbewusst auf uns herab. Die Pinselstriche fließen und strömen und lachen durcheinander oder sie beruhigen sich zu inniger, verhaltener Stille. Manches ist ein bisschen gar zu glänzend auflackiert. Man liebt in Holland bei Restaurierungen diesen starken Firnisauftrag, aber mich dünkt, man sollte damit etwas sparsamer umgehen. Zum Glück ist das herrlichste der Bilder, das Franz Hals über 80 Jahre alt schuf, die Vorsteherin des Altleutehauses, eben dieses Hauses, in dem wir uns befinden, noch unangetastet. Möge es so bleiben, denn jede jüngere Hand, die sich daran wagt, könnte das Göttliche dieser durchgeistigten Malerei alter, würdiger, fast schon dem Jenseits zugewandter Frauen nur entweihen. Wenn man dies Haus verlässt, ist es nicht, als habe man ein Museum besucht, sondern als sei man von einem schöpferischen Geist gesegnet worden. Das Herz schlägt höher, das Lebensgefühl gewinnt an Glück. Als frohe Menschen fahren wir weiter durch neue Parks an neuen Villen vorbei, durch zahllose Zeugen ungeminderten, behaglichen Wohlstands, dann durch Dünengewoge nach Sandford. Am Strand ist es nicht sehr belebt, es ist die schönste Zeit für die Nordsee, aber das alte Gewimmel von einst ist nicht zu finden. Wie kommt das, frage ich einen Eingeborenen. Die Deutschen fehlen, mein Herr, sagt er und spuckt aus, mit der vollendeten Kunstfertigkeit, mit der nur ein holländischer Fischer spucken kann. Ja, die Deutschen fehlen. Sie können es nicht mehr bezahlen. Und an den Badeplätzen des reichen Landes geht das Geschäft schlecht, weil die armen Leute aus dem Hinterlande nicht kommen können. An einem kleinen Beispielchen wird wieder klar, wie das Leben der Länder dieses Erdteils verzahnt ist. Das Meer aber braust heran und lässt keinen Zweifel darüber, dass ihm dies alles, unser Glück und unser Unglück, unbeschreiblich gleichgültig ist. Die Natur hat kein Herz für uns, aber sie gibt uns damit ein großes Geschenk, weil sie uns zeigt, wie klein schließlich auch unsere tiefste Qual und unsere schwersten Sorgen sind und uns ohne Sentimentalität doch tröstend in die ewigen Arme ihrer Schönheit nimmt.
Das war's von Franz Hals. Ich liebe die Malebabbe in der Gemäldegalerie. Der Krug nur einzelne breite Pinselstriche, die Eule fällt aus der Perspektive raus. Welche Energie! Und dieses Lachen. Ist sie irre? Lacht sie über uns? Am Ende zu Recht? Naja, wir machen weiter bei unserem irren Projekt. Macht mit und meldet euch über aufdentaggenau@posteo.de. Bis morgen!
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.